Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie uns im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 hören oder über Kabel, Satellit oder das Internet, ein herzliches Willkommen. Zu unserem heutigen Thema. Nach letzten Schätzungen leben heute weltweit ca. 33 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus. Der Großteil der AIDS-Kranken, etwa 2/3, lebt in Afrika. Doch die Epidemie betrifft alle Kontinente. Daher spricht man auch von einer Pandemie. AIDS ist eine tödliche Infektion, für die es immer noch kein Gegenmittel gibt. Die Krankheit ist zwar aufhaltbar, aber nicht heilbar und stellt noch immer eine globale Katastrophe dar. Neben der Behandlung von AIDS-Kranken und der Forschung nach möglichen Gegenmitteln gegen den HIV-Virus spielt die Vorsorge, die Prävention, eine große Rolle in der Bekämpfung der Krankheit. Und hier gehen die Meinungen bzw. auch die Positionen weit auseinander, besonders deutlich, wenn man über Kondome spricht und die Verwendung von Kondomen. Sollen Kondome im Umgang mit der AIDS-Pandemie empfohlen sein oder nicht empfohlen sein? Was sind hier christliche Antworten? Das ist unser heutiges Thema. Und hierzu sprechen wir mit Dr. Clemens Ochel. Er ist Fachreferent am Missionsärztlichen Institut Würzburg. Das ist eine katholische Fachstelle für internationale Gesundheit, in der sich Teams aus Ärzten und anderen Mitarbeitern in den Bereichen wie Gesundheitsdiensten, AIDS und humanitärer Zusammenarbeit und anderen Bereichen engagieren. Grüß Gott, Dr. Ochel.
Guten Tag, Herr Klose, und ein herzliches Willkommen an die Hörer.
Sie sind eigentlich Allgemeinmediziner, Hausarzt könnte man sagen.
Richtig.
Sie haben 3 Jahre in Afrika gelebt, in Benin, und Sie haben dann Ihren Master in den Bereichen Tropenmedizin und internationale öffentliche Gesundheit gemacht. Sie arbeiten für das Missionsärztliche Institut Würzburg als Fachreferent. Dort arbeiten Sie auch viel mit anderen Missionsorganisationen zusammen, zum Beispiel auch mit der Caritas. Sie arbeiten mit in der AIDS Task Force, das ist ein Fachberatungsgremium für den Caritas-Generalsekretär. Sie sind verheiratet, haben 2 Kinder. Ich denke, das ist so ein bisschen ein Bild, dass wir uns vorstellen können, mit wem wir hier sprechen.
Ja, stimmt, genau.
Ich denke, nun können wir in unser Gespräch einsteigen über das heutige Thema. Bevor wir aber gerade zum Thema Kondome, Prävention, diesen kritischen Bereich kommen, über den wir dann auch wirklich auch intensiv sprechen sollten, wäre es vielleicht gut, mal am Anfang nochmal über das Thema allgemein AIDS, HIV zu sprechen. 33 Millionen Menschen war meine letzte Zahl. Ist es noch der aktuelle Stand?
Das ist der aktuelle Stand. Man muss sich vorstellen, dass dieser neue Krankheitserreger, der ja erst seit weniger als oder etwas über 20 Jahren der Medizin und der Welt ins Bewusstsein getreten ist, sich in dieser Zeit unter so vielen Menschen ausgebreitet hat. Die ersten Berichte kamen zu Beginn der 80er Jahre. Mitte der 80er Jahre haben dann Forscherteams den Erreger entdeckt und haben nachweisen können, dass sich die Immunschwächekrankheit AIDS auf dieses Virus, genannt HIV-Virus, zurückführen lässt. Und seitdem breitet sich das Virus, wie Sie sagen, weltweit aus. Es gibt immer noch Regionen, die sozusagen am Anfang ihrer Ausbreitung, einer Ausbreitung stehen, zum Beispiel Länder in Osteuropa und Zentralasien. Ja, die Zahlen sind dramatisch. Stellen Sie sich vor, am Tag würden wir hören, dass sozusagen 2-mal so viele Menschen wie am 11. September umkommen. Das ist sozusagen der Blutzoll, den dieses Virus abfordert. Mehr als 6.000 Todesfälle pro Tag. Darüber wird aber kaum berichtet. Sie müssen sich vorstellen, dass heute über 10%, 15% aller Neuinfektionen bei Kindern stattfinden. Also auch junge Menschen, Neugeborene, heranwachsende Menschen sind von dem Problem betroffen.
Die werden dadurch angesteckt, dass eben die Mutter schon AIDS hat und das Kind dann davon eben auch angesteckt wird. Das ist nicht notwendigerweise so, richtig?
Das ist nicht notwendigerweise so. Man kann also auch dort sehr viel Vorbeugendes tun. Aber es gibt auch zum Beispiel bei den Kindern noch einen anderen Weg, der in armen Ländern sehr häufig ist, nämlich die Übertragung durch Bluttransfusionen. Sie wissen, Blutmangel ist zum Beispiel durch Malaria oder Wurmerkrankungen gerade ein Gesundheitsproblem, was kleinere Kinder befällt. Die brauchen oftmals eine Bluttransfusion. Und wenn die Gesundheitsdienste schlecht funktionieren und die Spender nicht testen können, dann werden Kinder angesteckt. Ja, und andere Übertragungswege sind ja auch ganz wichtig. Ich habe eben die osteuropäischen Länder erwähnt. Hier gibt es die Hauptausbreitung durch den Austausch von Spritzen beim Drogenkonsum. Nach der Öffnung, nach Perestroika und Glasnost ist in diesen Gesellschaften ein enormer Wandel passiert, der viele, viele an den Rand gedrängt hat, und wir sehen immer wieder Bilder im Fernsehen von Menschen, die praktisch kaum Lebensperspektive haben in Russland oder in zentralasiatischen Ländern, die kaum Anschluss an die Globalisierung finden. Und gerade bei jungen Menschen führt das sozusagen zu Depressionen und Drogennutzung. Und auch da hat HIV einen Weg gefunden, sich massiv auszubreiten.
Also gar nicht so sehr durch den Geschlechtsverkehr, das wird sicher noch immer noch ein großer Anteil in Osteuropa sein,
ja.
Aber eben auch besonders durch den Drogenmissbrauch,
Gebrauch.
Muss man sagen. Ja. Gebrauch, Missbrauch, ja. Mhm.
Ja, da sind wir auch schon gerade bei einem ganz wichtigen Punkt, also der Sprache bei HIV/AIDS. Mhm. Wir haben gerade von kirchlicher Ansicht auch immer wieder betont, wenn wir über Verhalten von Menschen reden, müssen wir das eigentlich vorurteilsfrei tun. Und das bedeutet, dass wir nicht von vornherein in Frage stellen, dass es sozusagen ein Missbrauch ist, sondern dass wir durch den Gebrauch des Wortes Drogengebraucher auch ausdrücken wollen, dass wir nicht nur das sozusagen individuelle Verhalten sehen, sondern auch sehen wollen, in welchem sozialen Kontext findet es statt. Viele Menschen oder kennen das sozusagen beim Rauchen, wenn man in der Gruppe steht, ja, und bekommt eine Zigarette angeboten, ist es viel leichter oder ist es ganz schön schwer, Nein zu sagen. Man möchte ja zu der Gruppe gehören. Das geht weiter mit Alkohol und endet dann sozusagen irgendwann mal bei den Drogen, wo der Gruppendruck auch dann so hoch wird, dass es wirklich schwer ist. Und wenn man vor der Frage steht, isoliert und allein dazustehen oder eben halt zu einer Gruppe zu gehören in einer Situation, in der man sowieso isoliert ist und kaum Lebensperspektive hat, dann wird vielleicht verständlich, dass sozusagen wir nicht vorschnell verurteilen sollen, sondern einfach dem Menschen neutral begegnen und offen für ihn sein wollen, wenn wir mit ihm über seine Abhängigkeit, seine Erkrankung, die durch Drogen bedingt ist, sprechen wollen, und wenn wir ihm sozusagen Wege oder mit ihm zusammen Wege gehen wollen, um aus diesem krankmachenden Verhalten wegzukommen.
Also ein Thema, wo eigentlich alle Lebensbereiche angeht. Wie sprechen wir mit Menschen, die von irgendwelchen Krankheiten und Abhängigkeiten betroffen sind?
Ganz genau.
Und eben auch jetzt in Bezug auf HIV/AIDS dann eben genauso. Mhm. Wenn wir nochmal weltweit schauen, Herr Dr. Ochel, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen ansetzen. Wir haben über Afrika gesprochen. 2/3 aller HIV-infizierten Menschen leben in Afrika. Da hat es aber auch schon Berichte gegeben, ich denke an Uganda. Uganda war eines der ersten Länder, wo dieses Phänomen extrem aufgetreten ist, wo es gelungen ist, auch das ein bisschen einzudämmen. Was ist denn aus Ihrer Sicht da der aktuelle Stand, auch vielleicht andere Länder in Afrika bezogen?
Ja, Uganda war eines der ersten Länder, die offen über das Problem HIV in den 80er Jahren gesprochen hat, gerade von politischer, aber auch eben halt von kirchlicher Seite, hat man gesehen, da sterben sehr viele junge Menschen, und zwar in einer Phase, wo eben Uganda viele Jahre des Bürgerkriegs erlebt hatte. Stichwort Idi Amin ist vielen Hörern sicherlich noch ein Begriff. Und dort ist auch viel Schlimmes passiert, vor allen Dingen Gewalt gegen Frauen oder auch eben Gewalt durch Soldaten und das Durchmischen von Familien und Jedenfalls gab es eben halt zu Beginn der 80er Jahre Berichte über eine neue Erkrankung, genannt Slim Disease, die sich durch schwere Gewichtsverluste und Abwehrschwäche der Menschen geäußert hat. Und dort haben dann sozusagen Staat und Kirche reagiert und haben gesagt, wir müssen offen darüber sprechen, wir müssen sagen, wie diese Krankheit übertragen wird und wir müssen Menschen ermutigen, auch abstinent und treu zu leben. Also dort waren sozusagen auch Kondome nicht von Beginn an in der Diskussion, sondern es standen eben halt auch andere Vorbeugungswege in der Diskussion. Und mittlerweile muss man sagen, seit Mitte der 90er Jahre hat sich die Häufigkeit unter den Erwachsenen, die damals bei über 20% lag, auf heute unter 10% senken lassen. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass es Erfolg, das oder zeigt deutlich, dass Verhütung und Prävention erfolgreich sein können.
Und auch die Zusammenarbeit von Politik und Kirche sich dann gegenseitig auch beflügeln oder befruchten kann.
Ganz genau. Also über viele Jahre gab es sozusagen, war der Vorsitzende des Nationalen AIDS-Rats ein hoher Priester, der Generalvikar der Erzdiözese Kampala.
Da würde ich gerne einhaken, denn ich hatte zum Beispiel mal hier in unserer Heimatstadt in Ravensburg, Süddeutschland, da war auch das Thema AIDS ein großes Thema eines Aktionstages. Und da, an dem haben sich kirchliche Gruppen beteiligt, wie auch reine Gruppen, die eben in der AIDS-Vorsorge oder sich eben für AIDS-Krank engagieren. Und da hatte ich das Gefühl, das sind zwei Welten. Die reden auch kaum miteinander, beziehungsweise die haben so extreme Positionen oder die Vorurteile sind so extrem, dass die einen sagen, ja, die einen wollen das und die anderen wollen das und man kommt kaum zusammen. Das wäre jetzt am Beispiel Uganda ein bisschen anders, aber auch da habe ich auch gehört, dass immer noch viele da auch da Unterschiede gemacht wird in der Diskussion, wo man, wenn man von Christen spricht, die sich da engagieren, dass man da teilweise auch wirklich extrem gegensätzliche Positionen hat. Wie stellt sich das für Sie dar?
Also ich mache ähnliche Erfahrungen, dass es sozusagen eine Welt gibt und einen Bereich gibt, wo sozusagen Betroffene oder auch ja nichtgläubige Menschen, die mit Religion oder denen Religion nicht so viel sagt, der Kirche oder den Kirchen den Vorwurf machen, sie würden AIDS-Vorbeugung behindern. Sie würden sozusagen falsche Aussagen über die Wirksamkeit von Vorbeugungsmethoden machen. Demgegenüber gibt es sozusagen auch einen Diskurs in der Kirche von auch hochrangigen Kirchenvertretern, die sagen, die Ansteckung mit HIV ist eine Strafe Gottes und ist sozusagen das Ergebnis von unmoralischem Verhalten. Und die nicht wahrnehmen wollen, dass sozusagen dahinter auch sehr viele gesellschaftliche oder auch persönliche Faktoren stecken, die Verhalten, unser Sexualverhalten zum Beispiel bestimmen und die wenig zugänglich sind, auch sozusagen über Sexualität zu diskutieren.
Wenn man
Und
dann von,
wenn
ja?
solche Meinungen oder solche Gruppen aufeinander prallen, dann prallen eben weltanschauliche Welten aufeinander. Und das Traurige ist eben, dass es in jedem Fall sozusagen dann zu einem Stillstand des Dialogs kommt und es fördert keine Verständnis untereinander. Es gibt aber, wie das Beispiel Uganda eben halt auch zeigt, und wie sich die Entwicklung der letzten Jahre, zum Beispiel auch weltweit in der Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften wie Weltgesundheitsorganisation oder UNAIDS, gezeigt hat, gibt es also Menschen, die, durchaus viel mehr an diesem, Dialog als an der Konfrontation, gelegen ist. Und so sieht man zum Beispiel, an der Tatsache, dass, Weltgesundheitsorganisation und UNAIDS heute nicht mehr von Safe Sex sprechen und sich allein auf Kondome fokussieren, sondern vielmehr auch von safer Sex, also sichereren Sex sprechen. Da ist etwas passiert, was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass gerade im Dialog mit Kirchen, die eben halt gesagt haben, wie sieht es denn überhaupt fachlich aus mit der Sicherheit dieser Präventionsmethode im praktischen Leben der Menschen, wie sieht es denn aus mit sozusagen dem Wert der Sexualität, dem Wert der Menschen und könnte man nicht auch Menschen gewinnen, sozusagen die Werte des Glaubens zu leben und die Erkenntnis sozusagen der Fachleute von UNAIDS, die dann sagen, ja, auch Abstinenz und Treue hat in Uganda dazu beigetragen und nicht nur Uganda, sondern auch in anderen Ländern, dass sozusagen die HIV-Ansteckungsrate kleiner geworden ist, was übrigens auch wissenschaftlich so dokumentiert werden konnte in den letzten Jahren. Und ja, ich denke, gerade unser Institut ist auch eins, was da bestimmte Ansätze versucht zu leben, im Sinne von, wir stellen das dar, was wissenschaftlich dokumentiert ist und denken, dass jeder Mensch auch den Zugang zu dieser korrekten und wissenschaftlich fundierten Information braucht. Denn nur dann kann er sozusagen das, was die Kirche ja versucht, nämlich Gläubige zu einer informierten, auf das Gewissen beruhenden Entscheidung zu bringen und sozusagen ihr Gewissen zu fragen, was für sie die rechte Entscheidung ist.
Ich denke, Sprache ist ein wichtiges Thema, wie Sie schon gesagt haben. Also wenn man zum Beispiel von der Strafe Gottes spricht, dann klammert man sich selber eigentlich aus der Diskussion aus. Dann ist man eigentlich außen vor, man polarisiert, man geht nicht in den Dialog, der ja eigentlich helfen könnte, auf Dauer etwas zu bewegen. Also das sollte quasi ein Ansatz sein, der nicht funktioniert, alle Dinge auch zu verteufeln, in Anführungszeichen. Ja.
Ich denke, unser Glauben ist ein Glauben des Lebens. Das hat uns Jesus vorgemacht. Er möchte, dass wir das Leben in Fülle haben. Und dem würde sozusagen oder dieser Glaubensaussage würde es total widersprechen, wenn unser Gott die Menschheit und einen Menschen durch Krankheit bestraft. Das passiert sozusagen in keinem Fall. Und deshalb sind diese Aussagen, wie Sie sagen, eher ein Ausschluss von Dialog als irgendeine Form von Theologie.
Ich habe oft das Gefühl, dass man versucht, wenn man auch polarisiert, eben so eine Bandbreite schafft oder eine gewisse Grundgrenze schafft, über die man nicht überschreiten sollte, weil man weiß, dass die Menschen dann sie sowieso überschreiten. Aber je höher ich den Level ansetze, desto mehr scheint es die Möglichkeit zu sein, eben dann auch noch die Schäfchen im Trockenen zu behalten. Beispiel, wir haben ja über das Thema Drogen gesprochen, gerade vorhin, weil Sie auch sagen, dass viele Menschen sich eben über Spritzen beim Drogenkonsum auch mit AIDS infizieren. Wenn man Drogen generell ablehnt, auch die Diskussion darüber ablehnt, sagt, wir dürfen da gar nicht drüber reden, das ist einfach ein Tabuthema, das darf nicht sein, dann, um eine frühe Grenze zu schaffen, damit möglichst wenig Menschen diese Grenze überschreiten, dann hat man es aber hinterher umso schwerer, die Menschen dann wieder einzuholen, die dann davon betroffen sind. Das sind ja nicht wenige.
Ja, wie gesagt, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Die Ursachen, warum ein Mensch an Drogen kommt, sind einfach sehr, sehr vielfältig. Und wir sollten also zunächst mal, wenn wir Menschen treffen, die Drogen nutzen, akzeptieren, dass sie das tun. Und ihr hauptsächliches Problem ist zunächst mal ein medizinisches, denn der Körper ist abhängig geworden von diesen chemischen Substanzen und somit muss sozusagen ein unmittelbarer Ansatz auch erstmal medizinisch sein und diesen Menschen ja korrekte und angepasste medizinische Versorgung anbieten. Erst wenn, oder was damit erreicht wird, ist eben halt auch, dass der Betroffene selber sozusagen wieder arbeitsfähig wird. Und dann kann man mit ihm arbeiten, an der sozialen Situation, die ihn dazu gebracht hat, mit Drogen in Kontakt zu kommen und zu sehen, dass oder daran zu arbeiten, dass er überwindet, in Drogen seine Zukunft zu sehen, beziehungsweise dass er selbst wieder sein Leben in die Hand nehmen kann und gestalten kann und ohne Drogen auskommt. Das ist neues Denken auch in der Medizin gewesen, was die Mediziner in den 80er, 90er Jahren durch ja die neuen Epidemien wie HIV gelernt haben. Wenn wir wirklich breiten Zugang zu betroffenen Menschen haben wollen, dann dürfen wir sie durch unsere Maßnahmen nicht in den Untergrund treiben. Und man hat es sozusagen, man sieht es auch heute bei der modernen Seuchenkontrolle, dass sozusagen Maßnahmen, wie sie noch im 19. Jahrhundert waren, das Wegsperren, die Quarantäne, dass die eher kontraproduktiv sind, weil Menschen dann für die Maßnahmen, die wir anbieten können, keinen Zugang mehr haben und dass dadurch das Problem auch noch schlimmer wird.
Sagt Dr. Clemens Ochel, er ist Fachreferent am Missionsärztlichen Institut Würzburg. Mit ihm sprechen wir gleich weiter, auch vor allem über den Bereich Prävention, Vorsorge, gerade im Thema HIV/AIDS. Sie hören Radio Horeb, die Rubrik Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und wir haben heute das Thema Vorsorge im Bereich mit AIDS, mit dem HIV-Virus. Und wir wollen uns gleich auch über das Thema Kondome unterhalten mit Dr. Clemens Ochel. Er ist Fachreferent am Missionsärztlichen Institut Würzburg. Herr Dr. Ochel, bevor ich auch nochmal darauf zu sprechen komme, wie es konkret auch funktionieren kann, es gibt ja auch das Vorteil, zum Beispiel in Afrika, wenn man jetzt mit den Leuten dort spricht, die hören zwar die Botschaft, aber dann die Lebensumstände dann auch entsprechend zu ändern. Zum Beispiel, wir haben über Abstinenz gesprochen, Enthaltsamkeit, über das Thema Treue in der Ehe, diese zwei ganz wichtigen Kriterien. Was ist Ihre Erfahrung? Kommt es bei den Menschen wirklich an, dass die dann auch entsprechend ihren Lebensstil verändern oder verpufft es auch?
Bei Ihrer Frage fällt mir ein Erlebnis ein, was ich bei einer meiner ersten Dienstreisen für das Missionsärztliche Institut an die Elfenbeinküste hatte. Wir waren abends eingeladen beim Pfarrer einer größeren Gemeinde im Norden des Landes und ja, hatten gut gegessen und saßen sozusagen. Es klopfte an der Tür und eine Frau, die offensichtlich ja, der es nicht gut ging, die sehr traurig war, kam herein und der Pfarrer hat mich vorgestellt und hat dann gesagt, ja, das ist ein Besucher aus Deutschland und der kümmert sich so um ein Thema HIV/AIDS. Und ganz ungewöhnlich für Afrika war, dass dann die Frau gleich gesagt hat, ja, genau deswegen komme ich zu Ihnen. Ich habe ein Problem mit HIV/AIDS. Das passiert ganz selten, dass jemand das so unmittelbar und direkt anspricht. Ja, sie schilderte dann, dass sie sozusagen über viele Monate im Jahr allein ist. Ihr Mann arbeitete in den Kakaoplantagen im Süden des Landes und sie sagte, ich habe nun das Gefühl, mein Mann ist mir dort nicht treu. Er kommt bald nach Hause und wenn er nach Hause kommt, dann fordert er sozusagen von mir, auch mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben, auch als gutes Recht, weil er eben mit mir verheiratet ist und ich habe Angst und kann ich mich schützen? Der Pfarrer fragte dann ja, ob sie mit ihrem Mann über diese Situation sprechen kann und die Frau sagte, wissen Sie, mein Mann oder in der afrikanischen Gesellschaft kann eine Frau solche Fragen ihrem Mann gar nicht stellen. Und in Klammern denke ich, in vielen anderen Gesellschaften und auch in unserer Gesellschaft können Frauen oft ihren Ehemännern solche Fragen nicht stellen. Und ja, welchen Rat hatte denn oder welchen Rat sollte oder kann der Pfarrer dann geben in dieser Situation? Konkret sagte die Frau, Herr Pfarrer, erlauben Sie mir, dass ich sozusagen meinem Mann den Geschlechtsverkehr verweigere oder dass ich Kondome benutze. Und der Pfarrer hat geantwortet, Kondome auf keinen Fall und sozusagen den Geschlechtsverkehr vermeiden Solange die Frau nicht sicher ist, hat er auch sozusagen ihr verweigert. Und damit, ja, ist die Frau dann sozusagen wieder gegangen. Sie können sich vorstellen, dass sie nicht glücklich gegangen ist. Die Situation war einfach enorm schwierig. Nicht sie hat sozusagen sich im Sinne der Kirche moralisch fehlverhalten, sondern ihr Mann. Aber die Bearbeitung dieser Problematik braucht auch Zeit, die HIV-AIDS nicht gibt, sondern man muss sich gleich schützen. Wie ist es nun sozusagen? Ist dann in solchen konkreten Fällen die Verwendung eines Kondoms, der Schutz durch ein Kondom, vielleicht das geringere Übel? Und wenn man sozusagen in diese Fälle nimmt, dann gibt es in der kirchlichen Lehrmeinung natürlich die Aussagen zur Kondom als Methode der Familienplanung, aber es gibt genauso gut auch Aussagen von Lehrern in der katholischen Kirche, die dann sagen, wir müssen genau solche Fälle betrachten und im Einzelfall entscheiden, wie mit solchen Problemen umzugehen ist. Und da kann durchaus oder kann in solch einem Fall die Nutzung des Kondoms nicht verwehrt werden im Sinne der Verhinderung der Ansteckung mit einer unheilbaren Krankheit.
Lassen Sie uns doch mal über die katholische Lehrmeinung sprechen, was den Bereich Familienplanung angeht. Was ist da konkret die Lehre oder was ist da konkret vorgegeben?
Also die Aussage von Humanae Vitae ist ja ganz klar, dass sozusagen jeder sexuelle Akt in der Ehe auf die, ja, Prokreation, auf die Schaffung oder auf die Fortpflanzung bzw. die Schaffen neuen Lebens abzielt. Und dass dies sozusagen der in der Sexualität gegebene Wert ist. Und Johannes Paul VI. Hat dann daraus den Schluss gezogen, dass sozusagen alle nicht natürlichen Verfahren, die darauf abzielen, dieser auf Vermehrung, auf Kinder abzielenden Sexualität in sich falsch sind, in sich unmoralisch sind. Und das ist die Aussage sozusagen von Humanae Vitae.
Und hat sich an dieser Aussage seither etwas geändert?
Also das ist kirchliche Lehrmeinung, die auch weiterhin genauso Bestand hat und von, ja, Bischöfen und dem Papst und den kirchlichen Amtsträgern auch weiter so vertreten wird.
Als ein Ideal für die Familienplanung. Wir wollen das jetzt in Bezug eben auf die Gesundheitsvorsorge lenken. Wie kann es da aussehen? Weil wir sprechen hier beim Thema, wenn jemand weiß, mein Ehepartner ist an AIDS erkrankt oder hat die Befürchtung, wie diese Frau, die Sie geschildert haben, ihr Mann kommt zurück von dieser Arbeit in den Kakaoplantagen, dort hat er sich vielleicht angesteckt. Sie hat Angst, sie weiß es nicht. Wie soll sie sich schützen? Ist das dann einer regulären Familienplanung noch vergleichbar? Oder gibt es da auch Ansätze einer anderen Einstufung?
Also einige Bischofskonferenzen, wie zum Beispiel die Bischofskonferenz in Neuseeland, hat in den 80er Jahren abgeleitet aus dieser kirchlichen Sexualethik gesagt, wir haben die große Sorge, dass wenn über, ja, Familienplan oder dass über die Erlaubnis, Kondome in bestimmten Situationen zur Vermeidung einer unheilbaren Krankheit zu sprechen, schlussendlich dies auch negative Auswirkungen auf die Wertigkeit eben von Humanae Vitae hat, beziehungsweise gerade jungen Menschen das falsche Bild gibt und sie zu, ja, unsicherem Sexualverhalten beziehungsweise zu Sexualität außerhalb ehelicher Verhältnisse ermutigt. Es hat in der Kirche eine Reihe von Untersuchungen oder es gibt sozialwissenschaftliche Untersuchungen darüber in, kann ich sagen, allen Kulturkreisen, Lateinamerika, Afrika, Asien, die gezeigt haben, wenn Aufklärungsprogramme diese Thematik umfassend darstellen und genauso über Abstinenz und Treue sprechen, genauso wie sie dann über sozusagen Kondome, die Wirksamkeit von Kondomen korrekt informieren, dann ist eigentlich immer, sind zwei Dinge eingetreten. Und zwar haben die Zielgruppen dann deutlich weniger, auch wechselnde sexuelle Partner gehabt. Und sie haben längere oder haben einen verzögerten Beginn ihrer sexuellen Aktivität gehabt. Damit ist gemeint, dass also Jugendliche ja immer früher auch erste sexuelle Kontakte haben. Und nach solchen Aufklärungsprogrammen hat man halt gesehen, das passiert nicht mehr mit 13 bis 15 Jahren, sondern das passiert dann erst mit 17 bis 20 Jahren. Und das ist schon mal ein entscheidender Fortschritt. Sodass eigentlich die Sorge der Bischöfe von Neuseeland eigentlich nur, ja, dann gerechtfertigt ist, beziehungsweise dann ein Problem darstellt, wenn Aufklärungsprogramme schlecht gemacht sind.
Heißt, Jugendliche werden darüber informiert und dadurch entsteht schon ein Bewusstseinsprozess, dann auch vorsichtiger damit umzugehen, dass da
Ganz
schon mal
genau.
eine Richtung stattfindet. Es ist bei Jugendlichen, wie ist es bei Erwachsenen, also die jetzt schon auch länger in der Ehe stehen, zum Beispiel?
Also dazu muss man erstmal sagen, 50 bis 60% aller Neuinfektionen heute weltweit finden in der Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen statt. Das ist vielleicht auch etwas Neues für die Hörer. Also das ist sozusagen die Gruppe, wo das Virus sich am meisten ausbreitet, wo eben Risikoverhalten oder die Bereitschaft und die Tendenz zu Risikoverhalten noch am stärksten ist. An zweiter Stelle sieht man dann HIV-Aids-Ausbreitung bei älteren Männern. Und wenn man genauer analysiert, was dahinter steckt, dann sieht man, dass diese älteren Männer, also älter 30 und aufwärts, dass die sehr oft junge Partnerinnen suchen. Und schaut man dann weiter, dann steckt dahinter sozusagen die kulturell geprägte Meinung, dass eben junge Mädchen sicher sind oder dass man sich sozusagen bei Kontakten und Verhältnissen mit jungen Mädchen nicht in die Gefahr begibt, mit HIV anzustecken. Und manchmal geht es sogar so weit, dass eben die Meinung besteht und geäußert wird, durch Geschlechtskontakte mit jungen Mädchen könnte man seine eigene HIV-Infektion auch wieder loswerden. Das führt eben dazu, dass sozusagen dann die Gruppe der älteren Männer eigentlich auch noch eine Problemgruppe ist mit Risikoverhalten.
Das bedeutet, Menschen wissen über ihre eigene Erkrankung und gehen dann trotzdem einen Geschlechtsverkehr ein, eigentlich im Wissen, dass sie damit auch andere anstecken oder anstecken können.
Auch da muss ich vorsichtig sein. Also ich denke, man darf nicht unterschätzen, dass sozusagen das Bewusstsein, dass man an einer unheilbaren Krankheit leidet, die auch noch mit großen Schmerzen, die mit Behinderung, mit geistigem Abbau einhergeht, dass das natürlich auch eine Menge von Verzweiflung macht. So sieht man bei manchen Menschen durchaus auch eine Art Panikreaktion, die sich äußert in Richtung Racheverhalten, so nach dem Motto, bin unschuldig an diese Infektion gekommen und bin angesteckt worden und ich will aber nicht alleine sterben, es sollen sozusagen noch viele Menschen mit mir in den Tod gehen. Solche Reaktionen sieht man und das sind natürlich eben halt auch Reaktionen, die ärztliche und psychiatrische Behandlung brauchen. Die wenigsten Fälle sind bekannt, wo solch eine Problematik nicht im Hintergrund steht und wo dann ein bewusstes Anstecken von anderen Menschen stattgefunden ist, was im Sinne von ja, Körperverletzung oder eben halt ja, Körperverletzung zu sehen ist.
Das bedeutet, man sollte auf jeden Fall, es ist eigentlich selbstverständlich, aber ich sage es trotzdem nochmal, mit HIV-Kranken, mit AIDS-Infizierten, gerade auch wenn sie krank sind, weiter darüber sprechen, über Vorsorge, über Prävention
Ganz genau.
und dann nicht sagen, okay, jetzt seid ihr krank und wir versuchen euch irgendwie zu helfen, sondern da auch wirklich zu kommunizieren, wie ist das jetzt lebbar und wie kann man das weiterleben. Also ich denke mal, dass jetzt Menschen absichtlich andere anstecken. Ich gehe jetzt mal persönlich davon aus, dass es nicht der Normalfall ist. Das sind wahrscheinlich eher wenige. Ich weiß nicht, ob es
Ganz
da eine
genau.
Erhebung dazu gibt. Also man sollte auch vorsichtig sein, zu sagen, das ist eine Pauschale, sondern eher weniger Leute. Und auch das Beispiel, das Sie genannt haben, dass ältere Männer bei jüngeren Frauen hoffen, dass sie wieder gesund werden, was weiß ich, sogar bei kleinen Mädchen. Das ist eine Grausamkeit, wenn man sich das vorstellt, dass Menschen so etwas tun. Ich weiß auch nicht, ob das so viele sind. Ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, aber sagen wir mal, der Großteil der Menschen könnte schon bewusst und nicht krankhaft mit dem Thema umgehen. Also wäre da ja wirklich auch Kommunikation sinnvoll.
Also Sie schneiden einen ganz wichtigen Punkt an. Durch moderne Behandlungsverfahren ist bei uns zum Beispiel in Deutschland die Todesrate von 2000 AIDS-Todesfällen pro Jahr Mitte der 90er Jahre auf weniger als 300 zurückgegangen. Die Lebenserwartung war in den 80er Jahren noch in der Größenordnung von 10 Jahren, ist in den 90er Jahren auf 15 angestiegen. Und mit den verfügbaren Arzneimitteln und Behandlungsmethoden kann man heute denken, dass betroffene Menschen 35, 40 Jahre überleben können. Das ist noch lange keine Heilung und das schließt auch nicht aus, dass man, obwohl man behandelt ist, nicht weiter ansteckend ist und seine Infektion weitergeben kann. Aber es ist eben doch, wie soll ich sagen, AIDS wird in Industriestaaten von der unheilbar tödlich verlaufenden Erkrankung zu einer chronischen Erkrankung, ähnlich Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Ich habe schon gesagt, die Krankheit kann auch unter solch einer Behandlung weitergegeben werden. Und deshalb ist es natürlich enorm wichtig, dass man mit Betroffenen, die unter Behandlung stehen, auch weiterhin über Vorbeugung spricht. In den letzten 4, 5 Jahren hat die Weltgemeinschaft sehr, sehr viel diskutiert über, wie kann man Behandlung auch armen Menschen zur Verfügung stellen, Preise der Medikamente. Und im Augenblick erleben wir eben halt eine wachsende Diskussion, die sagt, wir müssen mit den Menschen, die unter Behandlung sind, weiter im Dialog bleiben. Und hier kann ich sozusagen ein bisschen bayerisches Lokalkolorit zusteuern, in dem Sinne, dass dies ein Thema ist, was das Missionsärztliche Institut mit der bayerischen Landesregierung diskutiert, die eine Forschungszusammenarbeit mit Partnern in Südafrika, speziell der Provinz um Kapstadt, bearbeitet. Und wir sind erstmal angefangen, sozusagen Basisuntersuchungen zu machen. Wie häufig sind solche Vorstellungen bei Betroffenen, wie Sie eben genannt haben? Und wie kann man den Menschen, die in die Gesundheitseinrichtungen kommen, nicht nur ein Behandlungsangebot machen, sondern dieses Behandlungsangebot verbinden mit Prävention. Und die Prävention schließt einmal die umfassende Information ein über alle möglichen Präventionsverfahren. Und im kirchlichen Kontext heißt es eben halt auch, dass man über die moralischen Aspekte von Sexualität spricht. Es bedeutet aber auch, dass wir darüber hinaus tiefer an die Wurzeln des Problems gehen wollen und gucken wollen, wie sieht es denn aus? Was bestimmt denn das Sexualverhalten oder was bestimmt mögliches Risikoverhalten? Hat der Mensch eine Arbeit? Kann man die Familie stabilisieren und unterstützen, dass sie wieder Lebensperspektive bekommt? Wie sieht es sozusagen aus mit den Gesundheitsdiensten? Sind die erreichbar? Sind die Kosten angemessen? Können die auch von Menschen, die vielleicht nur 2 oder 3 Euro am Tag verdienen und davon leben müssen, bezahlen? All diese Fragen versuchen wir dann eben halt in unseren Programmen auch zu bearbeiten.
Und ich höre raus, Ihnen geht es bei dem Thema HIV/AIDS und der Prävention viel mehr als nur, ich sage mal es nur, wie man jetzt mit dem Thema Kondome umgeht, sondern da steckt ja viel mehr drin als der gesamte Präventionsbereich, wie Sie ihn gerade angesprochen haben, die Gesundheitsdienste, wie man darüber spricht, wie man Kriterien schaffen kann, auch sozialkulturelle Voraussetzungen, auch da Bewusstsein schaffen, all das spielt eine große Rolle.
Ja, vor einem guten Jahr war ich in einem Frauenhaus der Caritas in Novosibirsk, in der Nähe von Novosibirsk, in einem kleinen Kohledorf. Dort wurden minderjährige Frauen betreut, die schwanger geworden sind und die erste Kinder hatten. Und es hat mich sehr beeindruckt zu hören von einer der Betroffenen dort, von einer der jungen Frauen dort, die gesagt haben, ich war es leid, zu staatlichen Stellen zu gehen, die immer nur von Kondomen geredet haben. Das hilft mir nicht. Ich kann meinem Partner nicht mit Kondomen kommen, der schlägt mich. Ja, ich brauche andere Lösungen. Ich brauche zunächst mal Sicherheit. Ich brauche wieder einen Raum, wo ich unbedroht leben kann. Ich brauche dann sozusagen die Begleitung, dass jemand mit mir zu meinem Partner geht und sozusagen beim ersten Gespräch und bei den nachfolgenden Gesprächen mit dabei ist. Und ich denke, auf den Punkt gebracht, die Verteufelung von Kondomen ist wenig hilfreich und dem Problem nicht angemessen. Die alleinige Förderung von Kondomen angesichts dieser komplexen Problematik von HIV/AIDS wird auch nicht erfolgsbringend sein, sondern jeder sozusagen soll das tun, was er kann, und die Betroffenen selber, die Menschen, müssen dann informierte Gewissensentscheidungen fällen, was für sie der beste Weg ist. Wir haben es ja auch gerade in der Arbeit mit anderen, in anderen Ländern, auch sehr häufig eben halt mit Menschen zu tun, die nicht katholisch sind. Und auch mit denen wird gearbeitet, und ich denke, das ist ja auch gerade eine wichtige Komponente sozusagen in unserem Religionsverständnis, in unserem Verständnis von Mission, sozusagen auch mit Nichtchristen zu arbeiten und den interreligiösen Dialog zu fördern und gemeinsam Werte zu erkennen und gemeinsam Frieden und Gerechtigkeit in der Welt zu fördern.
Ich komme nochmal auf diese Diskussion zurück, die wir hier in Ravensburg bei diesem Aktionstag hatten. Also wir hatten ja die beiden Positionen, die Leute, die sich in dem Bereich AIDS engagieren, die dort ihre Hauptaufgabe sehen, die gesagt haben, okay, wir wollen gar nicht diskutieren, Kondome, ja, unbedingt. Mhm. Während Gegenvertreter sagten, Kondome, nein. Das sind so diese Extrempositionen, die uns nicht helfen, wie Sie es gerade gesagt haben. Und dann war so eine lähmende Spannung im Raum. Und dann hat ein Kinderarzt, der auch schon ein paar Jahre in Afrika gelebt hat und dort sich engagiert hat, hat erzählt, wir haben das damals so gemacht. Wir haben den Menschen drei Schiffe angeboten, drei Boote. Das erste Boot war das Boot der Enthaltsamkeit. Wenn du dieses Boot fahren kannst, dann nimm dieses Boot. Das zweite Boot war das Boot der ehelichen Treue. Wenn du dieses Boot fahren kannst, dann unbedingt fahre dieses Boot. Wenn du diese beiden Boote aber nicht fahren kannst, dann ist ein drittes Boot, in das du noch steigen kannst, das ist auch der ganz persönlichen Entscheidung, dass du dich vor so einer Situation schützt. Mhm. Und das war eigentlich eine ganz bildhafte Sprache, mit der, glaube ich, Menschen einiges anfangen können, so mit drei Booten. Und ich habe auch etwas gefunden von Bischof Franz Kamphaus, der hat mal etwas gesagt bei einer Rede beim Besuch der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit im Jahre 2005 über die AIDS-Arbeit der kirchlichen Hilfswerke. Dort hat er eine sogenannte ABC-Methode vorgestellt. A wäre für Abstinence, also Enthaltsamkeit, B für Be Faithful, Treue, und C für Condoms, also englischer Begriff wird mit C geschrieben, und für Conscience, also für das Gewissen, die persönliche Entscheidung. Das ist diese ABC-Methode, ist das etwas, mit der man auch im Gespräch arbeiten kann?
Ganz genau, also damit arbeiten wir. Ich kenne den Weißen Vater Joanet sehr gut, der diese Geschichte der drei Boote in Tansania entwickelt hat und ausprobiert hat. Es ist eine sehr gute Methode, die eben halt auf die Formung von, auf die Bildung des Gewissens abzielt und in keiner Weise missverstanden werden darf, dass sie zum Beispiel auch fördert, dass nur das Kondomboot zu benutzen, sondern sie macht den Menschen einfach auch deutlich, vor allen Dingen auch jungen Menschen, im Laufe deines Lebens, ja, bist du oft auf dem Weg von einem Boot in das andere. Und das Wesentliche ist, du darfst nicht ins Wasser fallen, denn dann gehst du gleich unter und wirst sozusagen unheilbar krank. Und das hilft Menschen, über die Sexualität vertiefend nachzudenken. Was wollen wir in unserem Leben erreichen? Was sind unsere Ziele? Was sind Faktoren unseres Glücks? Und sie kommen damit eben halt sehr häufig eben, wie ich geschildert habe, bei den Untersuchungen zur Förderung von Treue und Abstinenz mit jungen Menschen, Studenten, dass sie eben bewusst auch Werte wie ehrliche Treue oder auch Abstinenz annehmen und leben können. Und ich denke, der Ansatz, Gewissen zu bilden, Menschen sozusagen zu informieren und sie eine Lebensentscheidung begründet im Glauben zu machen, ist tief diskutiert und dokumentiert worden während des Zweiten Vatikanischen Konzils von unserem jetzigen Papst. Damals hat der exzellente Theologe Josef Ratzinger geschrieben in seiner Dokumentation zum Zweiten Vatikanischen Konzil über die Aussagen eines Papstes als eigentlich die bindende Stelle von kirchlicher Autorität steht das Gewissen des Einzelnen, das wir bilden müssen und das aber auch Entscheidungen fällen kann, die über oder auch gegen diese kirchliche höchste Autorität geht. Und das ist sozusagen etwas, was wir auch anwenden auf die Problematik der Kondome, indem wir sagen, es ist nicht die Rolle der Kirche, eines Priesters oder eines Gläubigen, dem anderen Menschen eine Kondom in die Hand zu drücken. Es ist unsere Rolle, mit den Menschen über ihre Lebenssituation zu sprechen, sie an die Hand zu nehmen, ihnen ihren Glauben zu zeigen und sie dazu zu bringen, eine informierte Gewissensentscheidung zu fällen.
Ja, vielen Dank, Dr. Ochel. Dr. Clemens Ochel, Sie sind Fachreferent am Missionsärztlichen Institut Würzburg. Sie haben uns doch jetzt sehr viel erzählt über das, wie man also auch aus kirchlicher Position oder aus christlicher Position mit dem Thema Kondomen der AIDS-Vorsorge umgehen kann. Ihnen ist wichtig, dass man diese Diskussion nicht nur auf die Kondome begrenzt, sondern wirklich auf die gesamte Vorsorge erweitert, dass man im Gespräch mit den Menschen, bevor sie betroffen sind oder wenn sie betroffen sind, wirklich spricht über ihre sozialkulturelle Situation, dass man dort etwas verändert und dass man dort den Menschen hilft und dass die Entscheidung letztlich über die Verwendung auch von Kondomen zur Gesundheitsvorsorge eine ganz persönliche Entscheidung ist.
Das sind genau die wichtigen Punkte. Okay. Die Kondomdiskussion darf uns nicht in eine Konfrontation und zum Stillstand bringen, sondern HIV hat viele Ausbreitungswege. Alle oder Vorbeugung gegen alle Ausbreitungswege sind bekannt. Die Maßnahmen sind wirksam. Wir können viel tun und haben noch viel zu tun, denn die Epidemie breitet sich weiter aus und ist heute eines der größten Faktoren, die Sicherheit und Stabilität und menschliche Entwicklung behindert.
Okay, ganz herzlichen Dank, Dr. Clemens Ochel. Liebe Hörer und Hörer, Sie können gerne die Sendung nochmal anhören, wenn Sie im Internet auf www.horeb.org reingehen und den Podcast anklicken für die heutige Sendung. Wenn Sie mehr Informationen über diese Sendung haben möchten oder über Radio Horeb, wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Ich bin Bodo Klose und ich bedanke mich, dass Sie uns zugehört haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.